Vielen Dank für die Lesung, Dagmar. Ich finde es spannend, dieses Bild von den Spuren im Sand, so mit Jesus aufs eigene Leben zurückzuschauen und dann von ihm erklärt zu bekommen, was wir vielleicht im Rückblick auch nicht verstehen. Man sagt ja manchmal, im Rückblick versteht man die Dinge, aber manchmal muss es einem trotzdem noch erklärt werden. Und ich finde es so ein schönes Bild, dass das, was sich für uns vielleicht wie Verlassenheit anfühlt im Leben, dass Gott uns verlassen hat, dass wir ja auf uns selber gestellt sind, das dann mit den Augen Gottes zu seiner Zeit vielleicht ganz neu wahrnehmen zu können und zu sehen, wie es wirklich war, nämlich dass er uns da durchgetragen hat. In der Predigt heute möchte ich weiterführen, was ich vorletzten und letzten Sonntag begonnen habe. Wer die letzten beiden Predigten nicht mitbekommen hat, der kann die gerne über unsere Webseite nachhören. Ich möchte mich aus diesem Text, über den ich da jetzt schon zweimal gepredigt habe, nur auf einen Vers fokussieren. Der steht im letzten Abschnitt des Kapitels 12 im Hebräerbrief. Und da geht es um Erschütterungen und warum wir sie nicht zu fürchten brauchen, nämlich weil Gott uns führt und trägt und hält. Und heute geht es um Hebräer 12, Vers 28. Da wir ein unerschütterliches Königreich empfangen, lasst uns Gnade und Dank haben, wodurch wir so leben, wie es Gott gefällt, mit Ehrfurcht und Scheu. Dieser Predigtvers beginnt mit dieser Formulierung von diesem unerschütterlichen Königreich. Was ist damit ganz klar, wenn von einem unerschütterlichen Königreich die Rede ist? Dass es auch Dinge gibt, die erschüttert werden können. Und mit dem Wir in dem Predigttext sind wir Christen gemeint. Also Menschen, die an Jesus glauben, die ihm vertrauen, die ihm gehören. Und Jesus ist der, von dem da die Rede ist, von seinem unerschütterlichen Königreich. Mit seinem Tod am Kreuz hat er die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Das ist das, woran wir Christen glauben. Das ist das, was im Neuen Testament uns gesagt wird. Und jetzt die Frage an uns alle: Was hat sich durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus in dieser Welt geändert? Hat sich was geändert? Ist es besser geworden in dieser Welt? Sind Sünde, Tod und Teufel damit kein Thema mehr für uns? Die Juden erkennen ja in Jesus nicht ihren Messias. Den Retter, den Erlöser, auf den sie warten, den erkennen sie in Jesus nicht. Und was ich so mitgekriegt habe, eben auch mit der Begründung, das hat sich ja durch Jesus in der Welt nichts geändert. Ist noch genauso schlimm und schrecklich, wie es früher war. Das wirkt dann so, ja, Jesus ist ein Erlöser, ein Retter, ohne Auswirkungen, ohne verändernde Kraft. Und wenn man das so anschaut, dann ist eigentlich logisch, dann kann Jesus ja auch nicht der Erlöser und der Erretter sein, wenn das nichts bewirkt. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, von jedem von uns beobachtbar, Sünde, Tod und Teufel, die haben noch ganz schön hier was zu sagen in dieser Welt. Es ist noch ein sehr erschütterliches Reich, in dem wir hier leben. Jetzt die Frage, ist das, was wir beobachten, das, was wir wahrnehmen, tatsächlich ein Beleg dafür, dass Jesus als Retter wirkungslos ist? Nein. Denn das, was durch Jesus an Veränderung in dieser Welt passieren soll, das ist nichts Äußerliches zunächst, sondern das ist etwas, was zuerst im Menschen, in uns passieren soll. Und das, was in uns passieren soll, das soll natürlich dann auch seine Auswirkungen haben in die Welt hinein. Das soll spürbar und sehbar, sichtbar sein für die anderen. Aber wenn unsere Herzen nicht verändert sind, dann ist das letztlich alles nur äußerlicher Schein, was wir so produzieren. Und wenn man jetzt sagen muss, dass sich durch Jesus und sein Kommen in die Welt so wenig in der Welt verändert hat, dann ist es nicht Jesus zuzuschreiben, sondern das ist ein Thema derer, die sich Christen nennen oder die vielleicht sogar echt meinende Christen sind, aber in denen ihr Jesus, ihr Christus nur sehr eingeschränkt zum Zug kommt. Es gibt jemanden, der hat es mal so auf den Punkt gebracht, habt den Namen vielleicht schon mal gehört, Nietzsche. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Jesus hat das unerschütterliche Königtum aufgerichtet durch seinen Tod und die Auferstehung. Aber Jesus macht deutlich, und zwar bei dem, dem er es letztlich dann zu verdanken hatte, dass er hingerichtet wurde, nämlich dem Pilatus, dem römischen Statthalter, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist. Jesus ist ein König, aber sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Aber es ist ein Königreich für diese Welt. Jesus ist die menschgewordene Botschaft Gottes an seine Schöpfung. Das, was Gott uns durch Jesus sagt, ist: Eure Sünden sind euch vergeben. Ich, euer Gott, vergebe euch. Nehmt mich doch endlich als euren Retter und Erlöser an. Und das soll durch die Christen, durch uns Gläubige, glaubwürdig vermittelt werden. Und das heißt, es muss zuerst mal wirklich in uns zünden. Das Wissen über das unerschütterliche Königreich, das soll zuallererst in unserem Leben als Christen, als Gläubige wirksam werden und darin sichtbare und spürbare Auswirkungen haben. Ich lieb's, mir biblische Texte genauer anzugucken, da ein bisschen tiefer zu graben und freue mich über jeden Schatz, den ich dann finde. Ich highlighte mal das Wort auf der Folie, worum es jetzt geht. Im Griechischen steht da ein Wort, wo ich jetzt in der Übersetzung zwei habe, wo Gnade und Dank steht. Da steht im Griechischen das Wort Charis. Und dieses Wort finde ich total faszinierend, das wusste ich auch nicht. Das beinhaltet nämlich beides. Es beinhaltet Gnade, also dass ein Überlegener, ein Höherstehender, sich zu einem Unterlegenen herabneigt und der tiefer steht als der Höherstehende, der hat keinen Anspruch drauf, dass der sich herabneigt zu ihm. Das macht er völlig freiwillig. Das meint Gnade. Aber Dank steckt auch in dem Wort. Man kann es auch mit Dank übersetzen. Und Dank ist natürlich dann die passende Reaktion desjenigen drauf, zu dem der höhere Stehende sich herabneigt. Der begnadet ist, der sagt demjenigen, der ihm Gnade geschenkt hat, Dank. Und was ich so faszinierend an diesem einen Wort Charis finde, dass da drin eigentlich die ganze geglückte Wiederzusammenführung von Gott und Mensch steckt. In einem Wort, in einem griechischen Wort, Gnade von Gott und Dank von uns. Und darin findet zusammen, was zusammengehört. Und was durch den Sündenfall auseinandergerissen wurde. Das heißt, dieses Wort drückt aus, wenn wir Gnade und Dank haben, das heißt, das Erbarmen, die Liebe, die Güte Gottes, die kommt bei mir an. Ich begreife, was Gnade heißt. Ich nehme das für mich an und die Gnade verändert mich, die Liebe Gottes verändert mich und meine Haltung ihm gegenüber und ich werde dankbar für meinen Gott und Schöpfer. In diesem einen Wort steckt eigentlich alles drin, was Gott durch Jesus bewirken will. Ist der Hammer. Im Deutschen kann man es nicht so gut wiedergeben, deswegen habe ich es auseinandergezogen. Wenn ihr in eure Bibelübersetzungen schaut, werdet ihr feststellen, dass es meistens mit dankbar sein übersetzt wird. Dank haben, übersetzen die meisten Übersetzungen mit dankbar sein. Manche trauen sich auch an das Wort Gnade ran, Gnade haben, aber das ist dann meistens ein bisschen holprig vom Verständnis her. Aber wenn man vom Griechischen her weiß, was für ein Wort dahinter steht, dann kann man eigentlich nur staunen, ja, wie es auf einen Punkt gebracht ist mit diesem Wort. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, ihr kennt es vielleicht von der katholischen Kirche, wie heißt da die Feier des Abendmahls? Eucharistie, da ist auch dieses Wort Charis mit drin. Und eu heißt gut, ja? Da ist richtig Power dahinter, ja? Wenn man mal sich so vielleicht intensiver mit den Sachen beschäftigt. Und ich möchte jetzt sogar noch einen draufsetzen. Die Wurzel, die Wortwurzel dieses Wortes Charis, die bedeutet Wohlbehagen. Ist das nicht schön? Ja? Der, dem Gnade widerfährt, dem geht's gut. Ja? Es gibt ein Lied, das heißt, mir ist wohl in dem Herrn. Ja? Mir geht's gut in Gott. Ja? Und demjenigen, der gut zu mir ist, wenn ich dankbar bin, geht's dem auch gut. Wohlbehagen auf beiden Seiten. Das ist das, was Gott sich wünscht, dass das in unserem Leben passiert. Dass wir im Grunde sagen können, so würde ich dieses Wort Charis übersetzen, durch das, was Jesus uns geschenkt hat. Es geht mir gut, weil du mein Gott bist. Es geht mir gut, weil du mein Gott bist. Also, wir halten fest, Gnade und Dank, dass wir Gnade und Dank haben, dass das in uns ist, das soll die Auswirkung dessen sein, dass wir ein unerschütterliches Königreich durch Jesus empfangen. Dass er uns zugänglich gemacht hat durch seinen Tod, durch seine Auferstehung und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt möchte ich mir das nächste Wort angucken in dem Text, wodurch. Ich habe es blau hinterlegt. Da steht im Griechischen die Präposition dia. Wisst ihr, was ein dia ist? Wir haben ja inzwischen Beamer, aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, was dias waren. Ja? Da wurde Licht durchgeschickt und dann hat man das Bild hinten gesehen an der Leinwand. Laut Lexikon heißt diese Präposition im Griechischen dia, dass sie verweist auf den Bereich, durch den hindurch sich ein Vorgang vollzieht. Also das heißt, durch das Haben von Gnade und Dank vollzieht sich, dass wir so leben können, wie es Gott gefällt. Der Raum der Gnade ist das, wodurch Gott uns verändern möchte, indem wir Gnade und Dank haben, beides in uns ist, und das kann dann Auswirkungen haben, die nach innen und nach außen gehen. Es ist mir deswegen so super wichtig, weil das nächste, was ich jetzt schon gehighlightet habe, nämlich so leben, wie es Gott gefällt, da steht auch ein spannendes Wort im Griechischen, latroio. Latroio. Die Grundbedeutung von diesem Wort ist, einen Dienst verrichten oder eine Lohnarbeit verrichten. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon die Idee oder guckt gerade mal schnell in seiner Bibel nach, was da vielleicht steht. Dieses Wort wird verwendet im Alten Testament und auch im Neuen, wenn es darum geht, Gott zu dienen. Dann kann man dieses Wort so übersetzen. Und jetzt ratet mal, auf was das abzielt, dieses Wort, wenn es verwendet wird. Gott dienen, worauf zielt es ab? Wir sind alle gerade Teil dessen. Gottesdienst. Dieses Wort latroio heißt auch Gottesdienst. Verrichten, Dienst für Gott verrichten, Gottesdienst feiern oder so, so kann es gemeint sein. Also Gott verehren, für ihn da sein, in seine Gegenwart kommen, bei ihm sein, das steckt alles mit in diesem Wort latroio. Und damit ist im Neuen Testament auch definitiv nicht nur der Sonntagvormittag gemeint, das, was wir jetzt gerade hier machen, zum Gottesdienst zusammen sein, sondern es meint das ganze Leben, ein Gott zugewandtes Leben, ein Leben, das Gott ehrt, ein Leben, das mit Gott verbunden ist, ein Leben, ja, dass das bewirkt in dieser Welt, was Gott sich wünscht durch uns. Also latroio meint auch diesen immerwährenden Gottesdienst. Deswegen habe ich das jetzt auf der Folie so übersetzt, leben, wie es Gott gefällt, weil der Gottesdienst, wie wir ihn jetzt gerade feiern, nur ein Teil dessen ist. Und ich finde es so wichtig, damit dieses Leben für Gott, Leben, wie es Gott gefällt, nicht zum Krampf wird, dass wir wirklich begreifen, wie die Reihenfolge, die logische Reihenfolge in diesem Vers ist. Es geht erstens um das unerschütterliche Königreich. Das ist uns durch Jesus geschenkt. Wir haben es beim Eingangslied gehört. Dieses, woher weiß ich, dass Gott mich liebt, ja? Das ist etwas, es ist vollbracht und an dieser Botschaft gibt es nichts zu rütteln. Das ist das erste Wichtige. Ein unerschütterliches Königreich ist für uns bereitet und wir dürfen es empfangen. Das zweite ist, wir dürfen Gnade haben. Das heißt, wir dürfen empfangen, was Gott uns schenkt, diese Annahme, dass es eben nicht nur Theorie ist, dass Jesus vor 2000 Jahren für mich gestorben ist, sondern dass es auch wirklich ankommt in mir und dass es uns dann oder mich dann verändert, dass ich auch Dank habe, dass ja dieses Auswirkungen hat, was Gott für mich getan hat. Dass mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, mein Wahrnehmen, dass alles das neu ausgerichtet wird, dass das erneuert wird. Und dann erst das Dritte, was daraus folgt, ist dann Leben, wie es Gott gefällt. Und das Vierte ist natürlich dann, dass das auch Auswirkungen hat auf andere und auch für sie sichtbar und spürbar wird, dass ja, Gott in meinem Leben aktiv ist. Ich habe ein Bild mitgebracht, ist noch nicht Weihnachten, aber ich hole es mal hinterm Tannenbaum vor. Es ist jetzt nicht für alle zu sehen, deswegen habe ich es auch auf der Folie mitgebracht. Wenn man das Licht vielleicht ein bisschen dunkler machen könnte, aber vielleicht reicht es auch. Wir haben das von einer Künstlerin bekommen, die hat sehr schwere Traumata erlebt. In ihrem Leben ist fast alles zerbrochen. Das kann man hier auf dem Bild hier unten ganz gut sehen, wenn ihr nachher mal nach dem Gottesdienst euch das anschaut. Die hat das richtig drauf modelliert. Es ist nicht gemalt, der untere Teil, sondern es sind wirklich fassbare Sachen, die sie da drauf geklebt hat. Danke. Und diese Frau ist als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Die konnte nur ihr Leben und ein paar Sachen retten. Ansonsten alles verloren, alles zerbrochen. Aber sie hatte Gott gefunden. Und sie hat seine Gnade erfahren. Sie hat seine Gnade gehabt im Herzen. Und das hat Auswirkungen in ihrem Herzen gehabt. Sie war dankbar, obwohl alles zerbrochen war. Und sie hat dieses Bild gezeichnet. Es ist sichtbar und spürbar in diesem Bild, diese Spannung zwischen dem, was so bedrückend ist, was da zerbrochen, kaputt gegangen ist, was auf ihr lastet und doch gleichzeitig irgendwie ja kommt die Melodie des Himmels da drin zum Vorschein. Hat sie in der Gitarre ja schön dargestellt mit der Farbe Gelb und dann auch wie die Frau tanzt über all diesem Schweren und Erschütternden und dem Zerbrochenen darf sie dem zum Trotz tanzen und irgendwie fröhlich sein, obwohl es ihr gar nicht gut geht. Und damit wir sehen, dass das nicht nur jetzt eine Sache ist, die da einmal bei so einem Menschen passiert ist, der hat jetzt so ein Bild gemalt, möchte ich jetzt auch noch mit euch einen kurzen Textabschnitt von Paulus anschauen, der nämlich auch genau das beschreibt, was da auf dem Bild dargestellt ist. Das ist ein Text, ich finde ihn super krass, haltet euch fest. Am Anfang ist es noch harmlos, aber ich finde es wirklich, wirklich krass. Paulus schreibt, als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Passt genau zu unserem Thema, also soweit noch harmlos, ja, Anführungszeichen. Dass die Gnade Gottes in unser Herz kommen soll. Wir sollen sie nicht vergeblich empfangen, wir sollen sie haben, ja. Und sie soll was in uns verändern. Dann schreibt Paulus weiter. Niemanden geben wir auch nur den geringsten Anstoß, damit unser Dienst nicht verhöhnt werden kann. In allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. Da sind wir bei dem Latreo, ja, Dienst für Gott. So leben, wie es Gott gefällt. Und dann macht Paulus weiter. In allem empfehlen wir uns als Gottes Diener durch große Standhaftigkeit, in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe,
durch das Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und in der linken, bei Ehrung und Schmähung, bei übler Nachrede und bei Lob. Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Ich finde es unglaublich. Könnt ihr nachlesen, 2. Korinther 6, Vers 1 bis 10. Falls ihr mir nicht glaubt, dass das da steht, hat Paulus so geschrieben, in einer für ihn sehr schwierigen Situation mit der Gemeinde in Korinth, hat er ihnen sein Herz geöffnet. Man kann sehen, dass da Gnade und Dankbarkeit angekommen waren. Und es ist mir wirklich wichtig, dass wir sehen, das, was diese Frau da auf dem Bild macht oder was Paulus beschreibt, das können wir nicht aus eigener Kraft. Menschlich gesehen ist es verrückt, es ist übermenschlich. Und darin wird für mich deutlich, das Königreich von Jesus, das wir empfangen, das ist wirklich nicht von dieser Welt. Aber es soll in dieser Welt wirksam werden. Und zwar durch uns, durch die von Jesus Erlösten. Wie sieht es nun aus so bei uns? Ich dachte mir, ich mache das mal so ein bisschen an meinem Leben deutlich. Ich bin noch nicht so weit wie die Frau da auf dem Bild oder wie Paulus das schreiben könnte. Aber ich habe schon eine Ahnung, dass Gott sich dahin vorarbeitet. Und ich möchte euch da ein bisschen Einblick auf meinen Weg geben. Durch meine Eltern wusste ich schon früh vom unerschütterlichen Königtum von Jesus und habe das dann auch mit 18, 19 so für mich so in Empfang genommen, mich dann auch taufen lassen. Aber in meinem Leben war ziemlich viel schräg und verkorkst. Nach außen habe ich das schön übertüncht, kaschiert, damit ich das nicht merke und damit die anderen es auch nicht merken. Also wir haben das ja drauf, von uns selber gut zu denken und die anderen auch gut von uns denken zu lassen, bloß nicht hinter die Fassade schauen lassen. Ich habe dann so mit, es war so vielleicht 6, 7 Jahre nach meiner Taufe, dann mal von Gott ein Bild geschenkt bekommen, so eine Art, ja, vielleicht Offenbarung, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Ich habe mich plötzlich gesehen in so einer Ritterrüstung, die glänzt und die quietscht nicht, wenn man sich bewegt, ja, also gut geölt und so, ja, und ist hochfunktionell und stellt was dar und ja, das ist das, was die Leute wahrnehmen. Und ich habe plötzlich mich selber wahrgenommen als kleinen Tobias, der in dieser übergroßen Rüstung da drin steckt, eine enorme Mühe hat, diese Rüstung irgendwie zu bewegen und nach außen den Anschein zu erwecken, alles ist gut, alles ist normal. Das war so ein Hinweis, den ich so bekommen habe, dass da manches in meinem Leben vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte. Ich habe mal Rückmeldungen bekommen, immer wieder von Leuten mal, die es auch gemerkt haben, dass da was mit mir nicht stimmt. Zum Beispiel mein Gruppenleiter damals, als ich in der Firma gearbeitet habe, der mir mal in einem sehr persönlichen Gespräch sagte, also Herr Meisinger, Sie sind mir ein echtes Rätsel. Er hat mir gesagt, dass die ersten Eindrücke, die er so hatte beim Bewerbungsgespräch und die Bewerbung und alles so und die erste Zeit, hat einen ganz, ganz tollen Eindruck von mir gehabt. Und dann erlebt er mich über die Zeit, wie ich tatsächlich an konkreten Aufgaben arbeite und mir da herrlich selber im Weg stehen kann. Und da hat er mir gesagt, also er kriegt das nicht zusammen, so irgendwie. Also ja. Und er hat mir dann erzählt, was sein persönliches Hobby ist, nämlich zu überlegen, bei seiner kleinen Gruppe von Mitarbeitern, die er da hat, sich zu überlegen, wo in dem großen Weltkonzern mit über 100.000 Mitarbeitern, wo derjenige, den er da vor sich hat, wo der den optimalen Platz haben könnte. Und da hat er zu mir gesagt, Herr Meisinger, Sie sind der Erste, bei dem mir das nicht gelingt. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich dachte damals, ich wüsste, woran das liegt, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich wusste auch nicht, woran das liegt. Irgendwann ist mir so auch dann bewusst geworden, dass ich so ganz tief in mir, in meinem Herzen, in meinem, ja, ganz tief drin, diese Sichtweise hatte, ach, eigentlich ist doch in meinem Leben alles in Ordnung. Das war so ein Grundempfinden, so natürlich weiß ich bin Sünder und so weiter, ja, aber so ein ganz tiefer Blick in mein eigenes Herzen, das war erschreckend, dann plötzlich festzustellen, ich halte mich ja für sündlos, ich habe da gar keinen Zugang zu, ich habe zwar auch Sünden, das weiß ich vom Kopf, aber es macht nichts mit mir, ich hab mich immunisiert dagegen. Ich habe mich gegen Sündenerkenntnis irgendwie immunisiert. Inzwischen ist mir klar, wenn man erlebt, dass man Fehler macht oder irgendwie Eigenheiten hat und dann andere Menschen einen ablehnen dafür und wenn sich das wiederholt vollzieht, dass man dann irgendwie, dass die Seele dann was unternimmt, um sich zu schützen. Vor allen Dingen, wenn abgelehnt werden für die Seele unerträglich ist. Und dann führt es dazu, das war in meinem Leben so, dass ich natürlich dann viel richtig machen wollte. Das war dann diese Ritterrüstung, alles richtig machen, schön poliert, schön glänzend, alles sieht gut aus, aber ehrlich gesagt von innen ist es sau anstrengend. Und wo es nicht gelingt, diese Rüstung da zu bewegen und alles, da blendet man es in der Wahrnehmung aus. Den unschönen Teil der Wahrheit, der wird halt in der Rüstung versteckt. Da hockt dann eben dieser blasse, schwächliche, unterentwickelte Tobias dann in dieser Riesenrüstung und strampelt sich einen ab. Und was mich auch mal richtig heilsam erschüttert hat, war von meiner Frau irgendwann mal zu hören, also Tobias, ich bin froh, dass ich nicht in deiner Haut stecke. So wie du mit dir umgehst, da hat sie mir gespiegelt, wie lieblos ich tatsächlich im Alltag mit mir selber umgehe. Mit anderen Menschen kein Problem, da habe ich viel, viel Gnade. Aber habe ich die Gnade auch für mich? Darf ich auch Fehler machen? Darf ich auch unvollkommen sein? Darf ich auch hilflos sein und nicht wissen, wie es weitergeht? Jesus hat dann angefangen, Dinge zu verändern, so im Laufe der Zeit, wie er das gemacht, durch genau das, was eigentlich in dem Kontext dieses Verses steht, nämlich durch Erschütterungen. Gott sei Dank durch kontrollierte Erschütterungen. Wo er die Rüstung geknackt hat, damit ich in meinem alten Muster nicht weitermachen konnte. Aber Gott hat es so sanft gemacht, dass er eben nicht die Rüstung in die Schrottpresse getan hat und den kleinen Tobias mit zerquetscht hat, sondern er hat es so behutsam gemacht, dass der kleine Kerl da in der Rüstung sich nicht noch weiter zurückzieht und noch ängstlicher wird. Ich fand es neulich so hilfreich, was ich vom Kollegen gehört habe. Die Liebe macht uns nicht frei. Das schafft nur die Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Aber um die Wahrheit aushalten zu können, dazu braucht es die Liebe. Sonst ist es ganz schön schwierig, sich der Wahrheit zu stellen. Ich habe heute Morgen gerade wieder noch in letzten Vorbereitungen für die Predigt an einer bestimmten Stelle wieder gemerkt, dass ich in mir eine Tendenz habe zu geistlichem Rigorismus, dass ich mir einfach sehr viel abverlange und ich übe mich da drin, es ist mir heute Morgen dann auch gelungen, dann zu sagen, stopp, du musst jetzt nicht heute fasten, nur weil du meinst, das wäre jetzt wichtig, sondern lerne auch im Raum der Gnade zu leben. Lerne, deine Begrenzungen, deine Unvollkommenheiten auszuhalten und immer fröhlicher sie anzunehmen. Und ich habe heute Morgen sogar gemerkt, ein bisschen zu feiern, zu sagen, wow, ich bin jetzt gnädig mit mir, fühlt sich gut an. Ich versuche das, was mein Vater im Himmel mit mir lebt, was er durch Jesus vorgelebt hat, wie er über mich denkt, das versuche ich auch zu leben. Wir haben am Mittwochabend bei uns ein Stockwerk tiefer einen Videovortrag, den wir miteinander schauen, was wir anbieten. Der heißt Weniger kann mehr. Und als wir das bei der letzten K5-Schulung geschaut haben, dieses Video, da wurde die Frage gestellt, wem will ich gefallen? Ich habe gemerkt, was da mein Dilemma war, ist, dass ich tatsächlich versuche, allen möglichen Menschen zu gefallen. Herzliche Einladung, am Mittwochabend vielleicht auch dazu zu kommen und das mit anzuschauen. Oder auch noch so ein Thema in meinem Leben war, mit Enttäuschung im Leben umgehen. Das Schöne ist, ich darf mir zugucken, wie meine Seele langsam mehr und mehr begreift, mein Leben ist wertvoll, auch wenn meine Wünsche, meine Hoffnungen und meine Sehnsüchte sich nicht erfüllen. Ja, ich möchte da nächsten Sonntag weitermachen in Richtung mit anderen gnädig sein können. Das Thema für nächsten Sonntag heißt im Raum der Gnade für andere da sein. Und dazu möchte ich auch herzlich Mut machen, sich dem Thema zu stellen. Ich möchte jetzt die Predigt schließen mit dem, was ich vorhin aus 2. Korinther 6 vorgelesen habe, mit dem letzten Vers, mit Vers 10. Und uns das nochmal vor Augen führen, wo Paulus schreibt, wird uns Leid zugefügt, sind wir doch jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Jesus möchte uns es allen ermöglichen, dass wir das immer mehr entdecken können, dass es sich im Raum der Gnade Gottes so viel leichter lebt. Amen.